Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin der Manu, ihr hört Insert Moin, ihr hört das Feriencamp 2019. Der Micha und ich, wir sind beide beruflich unterwegs auf Presseevents in Japan und USA. Aber damit ihr trotzdem nicht auf Folgen verzichten müsst, haben wir uns gedacht, wir starten das Feriencamp. Das heißt, die nächsten zwei Wochen gibt es jeden Tag eine frische Folge von Freunden des Hauses. Wir freuen uns sehr. Ich bin selbst gespannt, welche tollen Folgen da alle kommen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß auf jeden Fall die nächsten zwei Wochen und wir hören uns dann in drei Wochen regulär wieder. Und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Folge heute. Bis morgen. Tschüss.
Einen wunderbaren guten Morgen. Ihr hört Insert Moin mit der Urlaubsvertretung. Ich bin Jen, neben mir sitzt Josh. Wir sind von dem kleinen, aber sehr feinen Indie-Kanal Two into Indie. Hallo, Josh, stell dich doch mal vor.
Guten Morgen alle zusammen. Ich bin eigentlich Projektmanager bei der Games Week Berlin, die jetzt im April ansteht. Ganz nebenbei mit Jenny schon seit Jahren am Indie-Kanal bastelnd hier. Habe mein Herz an die Indie-Games verloren und denen werden wir uns heute auch ein bisschen widmen. Aber Jenny, wer bist denn du?
Ja, der eine oder andere hat mich vielleicht schon mal hier zu Gast gehört. Ich bin Jenny und arbeite beim Medienboard Berlin-Brandenburg als Förderreferentin mit dem Schwerpunkt Games und ursprünglich komme ich tatsächlich auch aus dem Hause Booster Space, also habe auch für die Games Week Berlin gearbeitet.
Wir kennen uns also schon eine ganze Weile und wir haben schon eine ziemliche Menge zusammen gespielt, so auch die Spiele, um die es hier heute gehen soll. Nämlich allen voran Return of the Obra Dinn und das ganz frisch erschienene We the Revolution. Wir sind der Wahrheit auf der Spur gewissermaßen, denn wir begeben uns auf eine Reise durch die jüngste Geschichte der Detektivspiele, von denen die meisten gar keinen richtigen Detektiv haben. Im Mittelpunkt sollen so also eigentlich drei Fragen heute stehen, die rund um diese Spiele kreisen. Zum einen natürlich, was verbindet sie? Beziehungsweise was zeichnet diese Spiele erstmal einzeln stehend überhaupt aus und warum solltet ihr sie unbedingt spielen?
Gerade spielen wir das frisch erschienene We the Revolution, ein Spiel von Poli Slash, einem Team aus Krakau, in dem wir einen Richter in der französischen Revolution spielen. Das heißt, es ist ein super, super spannendes Setting. Und ihr könnt euch vorstellen, das Schwierige so ein bisschen als Richter in der Zeit ist natürlich, dass wir ein bisschen gefangen sind zwischen den verschiedenen Fronten. Denn es gibt auf der einen Seite das Volk, das so bestimmte Vorstellungen und Wünsche hat. Dann haben wir natürlich die Revolutionäre. Wir haben eine eigene Familie, die wir natürlich auch immer schützen und bedenken müssen. Und es gibt die Jury im Saal, die wir ja auch erstmal von unserer Meinung überzeugen müssen, die wir dann da haben. Und das Besondere an dem Spiel ist, dass wir unsere Meinung innerhalb des Gerichtssaals bilden. Das heißt, wir kriegen Texte vorgelegt, Tathergänge zum Beispiel, Hinweise oder auch Beweismittel. Und die können wir uns durchlesen, wir können die analysieren. Wir müssen daraus unsere Schlussfolgerungen und Leitfragen ableiten, die wir dann demjenigen, der da angeklagt ist, fragen. Und das Ganze funktioniert in so einem Zuordnungssystem sozusagen. Also wir müssen verstehen, okay, was ist denn das Motiv und was ist beispielsweise eigentlich vielleicht auch, was spricht denn dagegen, was sind so Widersprüche, das heißt, wir müssen uns so Dinge rausnehmen und dann befragen wir denjenigen. Und das funktioniert so, dass es bestimmte Fragen gibt, die so in die Richtung von wir verurteilen den gehen und andersrum gibt es auch sehr neutrale Fragen oder welche, die so für seine Freilassung eigentlich sprechen. Und je nachdem, was wir fragen, wann wir es fragen, beeinflussen wir die Jury in dem, was sie denkt, in dem Urteil und müssen halt selber quasi einen Weg finden von, ist derjenige eigentlich jetzt schuldig oder nicht. Das, wie ich finde, sehr, sehr Besondere daran ist, dass wir am Ende gar nicht rausfinden, ob derjenige nun schuldig war oder nicht und ob wir uns richtig entschieden haben, denn das Spiel oder jedes Kapitel endet dann damit, dass wir den Gerichtssaal verlassen und zu Hause sitzen. Das heißt, wir kriegen nur den Einfluss auf die Bevölkerung mit, nämlich wie die über das Urteil denkt, aber wir kriegen nicht mit, ob das überhaupt stimmt, was wir uns da hergeleitet haben. Und das, finde ich, ist was total Tolles und sehr, sehr Besonderes.
In dem Sinne ist der Titel also eigentlich falsch von diesem Podcast, wenn wir sagen, wir sind der Wahrheit auf der Spur, dann, naja, ob wir sie nun finden oder nicht, bleibt in diesem Fall also wirklich dahingestellt. Wahrheit ist in We the Revolution was sehr Subjektives, auch wenn wir als höchstrichterliche Instanz natürlich am Ende entscheiden, das ist wahr und das ist gelogen. Wie ist dann wirklich wahr und was wahr ist, das bleibt uns tatsächlich verborgen.
Am besten, glaube ich, erklären wir das euch einmal an einem Beispiel. Josh, erzähl doch mal einen so einen Fall.
Genau, ich glaube, der letzte Fall, den wir in großen Anführungsstrichen gelöst haben, war der eines letztlich Helden der Revolution, am Sturm der Bastille beteiligt, ein Volksheld, und dementsprechend ist von Anfang an die Meinung des gemeinen Pöbels und auch der revolutionären Kräfte sehr pro Freiheit eingestellt. Das heißt, wir wissen eigentlich von Anfang an, wenn wir uns für die Gefängnisoption oder für die frisch eingeführte Guillotine entscheiden, werden wir es uns mit ihnen auf jeden Fall verscherzen. Und der gute Mann ist gar nicht so gut. Er wird beschuldigt, einen 16-Jährigen vergewaltigt zu haben, aus gutem Hause kommend. Und im Laufe der Verhandlungen, ja, es häufen sich die Indizien, die gegen ihn sprechen. Er schafft es natürlich aber auch, ganz gute Argumente zu bringen, die uns zumindest ein bisschen zweifeln lassen. Der Clou ist so ein bisschen, diese Familie ist eben, ja, gehört zur Aristokratie und ist natürlich verhasst beim Volk, und er als Held, gegen den zwar schon die ein oder andere Beschuldigung mal vorlag, hat natürlich einen gewaltigen Bonus in diesem Verfahren, und letztlich waren wir uns auch nicht so sicher, und ich bin mir immer noch nicht sicher, was war wahr und was war nicht wahr. Für was haben wir uns entschieden, Jenny?
Wir haben ihn ins Gefängnis gesteckt, aus dem Grund, dass er hat angebracht natürlich, dass er zwar was mit ihr hatte, aber sie wollte auch was mit ihm haben. Der Vater hätte das wohl rausgefunden und sie dann geschlagen. Und das wäre wohl eher nicht er selber gewesen. Auch sehr widersprüchlich. Und so gab es so ganz viele Indizien, wo wir dachten, okay, er muss ins Gefängnis. Also Hinrichtung, da wir nicht 100% beweisen konnten, dass es so war und er nicht doch nachher in eine Falle gelockt wurde, nenne ich das jetzt mal so vorsichtig, haben wir ihn dann halt ins Gefängnis geworfen. Im Endeffekt.
Im Zweifel stecken wir ihn in ein finsteres Loch.
Der war ja auch total unsympathisch. Das kommt noch dazu, das ist sehr, sehr interessant. Aber wir haben halt nicht das getan, was die Parteien wollten. Die Jury haben wir aber überzeugt zum Gefängnis, weg von der Guillotine, weil die Jury wollte ihn unbedingt köpfen.
Ja, und so funktioniert es tatsächlich wie die Revolution. Man muss eben die Jury lenken und selber gucken, ob man es sich nicht zu sehr verscherzt mit Volk und Revolutionären, denn sonst droht uns letztlich die Enthebung unseres Amtes. Und ich rechne damit, dass wir im weiteren Laufe des Spiels, wir stehen jetzt noch so am Anfang, da sicher das ein oder andere Urteil fällen müssen, um auch unseren eigenen Kopf
aus der Schlinge zu ziehen,
beziehungsweise unterm Fallbeil hervorzuziehen. Und das ist natürlich eine ganz spannende Frage, wenn wir jetzt hier oben drauf schreiben, es geht um Detektivspiele, um Wahrheitsfindung, und wir am Ende aber endlich die Wahrheit komplett verdrehen. Interessanterweise läuft We the Revolution auch als Strategiespiel bei Steam, eine Genre-Einordnung. Und letztlich ist es das natürlich, wobei das detektivische Arbeiten, also wie du schon eigentlich erzählt hast, dass man Dokumente wälzt, Fragen stellt, sich diese Fragen auch aber erstmal aus den Dokumenten erarbeiten muss. Natürlich ist das die detektivische Arbeit. Und auch das Verknüpfen und dann natürlich selbst seine Argumentation irgendwie entwickeln. Der Mann ist schuldig, weil. Er ist unschuldig, weil. Und dann auch noch abwägen. Guillotine? Gefängnis?
Und tatsächlich ist es so, dass man auch scheitern kann bei dem, sagen wir mal, Herausarbeiten der Fragen. Denn da steht dann immer, es sind 8 Fragen beispielsweise verfügbar, aber wenn ich zu viele Fehler beim Zuordnen mache und beim Schlussfolgern, dann habe ich halt am Ende nur 4, die ich fragen kann. Und aus der Erfahrung, die wir zumindest bisher hatten, ist es dann halt Tatsache so, dass bestimmte Dialoge dann natürlich auch gar nicht vorkommen. Und bestimmtes Wissen können wir, wenn wir einen Zeugen befragen, dann gar nicht haben, weil wir diese Frage dazu nämlich gar nicht stellen konnten. Und das finde ich auch total toll und total spannend. Das hat, glaube ich, auch einen sehr großen Wiederspielwert. Alleine, weil die Fälle wohl auch nicht in derselben Reihenfolge auftauchen.
Ja, soweit ich weiß, haben sie eben sehr viele der Fälle Hand gearbeitet. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob sie tatsächlich in der gleichen Reihenfolge kommen oder eben beliebig gemixt werden. Es gibt natürlich ein paar zentrale und spannende Fälle, die uns noch erwarten, natürlich. Soll ein gewisser König vielleicht eventuell auch irgendwann hingerichtet werden, wie das damals so war. Und dann geht eben natürlich das ganz große Ränkespiel auch immer weiter. Wo wir gerade über diesen Fragenaspekt reden, fällt mir dazu ein anderes Detektivspiel ein, was wir zuletzt gespielt hatten, beziehungsweise im letzten Quartal 2018, nämlich Lamplight City. Das im Gegensatz zum eben erwähnten Spiel tatsächlich als Detektiv-Adventure auch vermarktet wird. Wir spielen tatsächlich im Gegensatz zu hier nicht einen Richter, sondern wirklich einen Privatdetektiv, einen gescheiterten, den guten Miles Fortim in einem, ja, düsteren Steampunk-Szenario, ein Ex-Polizist, dessen Partner ermordet wird und der jetzt dann in die Privatwirtschaft gewissermaßen gewechselt ist, aber immer noch verfolgt wird von der Stimme seines toten Freundes. Und wir decken den einen oder anderen Fall auf. Das alles hat schon sowas sehr Sherlock Holmes-mäßiges aus, so ein bisschen so einfach dieses Setting. Aber
der Punkt, der Witz, oder? Also er ist ja ein bisschen der Anti-Held. Also er ist jetzt nicht immer so sympathisch, wollte ich damit sagen, und auch ein bisschen schief und schräg.
Die Stimme oder der Detektiv?
Der Detektiv. Die Stimme seines Partners im Kopf ist tatsächlich sehr, sehr witzig.
Das war mit das beste Element in dem ganzen Spiel. Der ist ein bisschen tatsächlich die Stütze für die Schwäche, die viele solcher Spiele ja haben, dass Figuren dann irgendwann in, so, lass es Point-and-Click-Games sein oder Adventures sein, dass diese Figuren anfangen, Selbstgespräche zu führen. Was mich immer wahnsinnig irritiert, wenn die Figur alles irgendwie kommentiert und ich frage mich, wem erzählst du das?
Das denkt die Figur. Aber es, ja, ich weiß, was du meinst, es ist trotzdem seltsam. Und da löst man das halt, indem man diesen toten Partner, quasi den hat er jetzt als, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Halluzination, und hört seine Stimme halt die ganze Zeit im Kopf. Ich würde nicht sagen, er ist schizophren, sondern er ist halt, da ist traumatisiert einfach und möchte das jetzt aufklären. Und sein Partner kommentiert dann halt alles und dann unterhalten die sich einfach auch darüber. Und das ist total sympathisch und witzig. Worauf wir jetzt so ein bisschen hinaus wollen, ist, dass das Detektiv-Dasein aber Tatsachen sehr, sehr wenig Detektiv-Dasein eigentlich ist. Weil natürlich muss man hier auch Fälle lösen und am Ende sagen, wer war's. Also ist Tatsache, in jedem Fall gibt es Tatsache auch einen, den wir anklagen müssen oder sagen müssen, der war's. Aber der Weg dahin besteht eigentlich nur aus Rumlaufen, sagen wir mal, Beweise sammeln im Sinne von Items anklicken und am Dialoge führen. Und wenn man bei den Dialogen falsche Optionen auswählt, dann kriegt man auch schnell mal Sackgassen, weil das Spiel bestraft einen unglaublich hart. Genau, und das ist aber jetzt ein wenig Griffsarbeit, also es ist sozusagen vorgeschrieben. Es gibt dann halt so drei Möglichkeiten, wobei eine offensichtlich immer nicht richtig ist und aus den anderen zwei gewählt werden muss.
Ja, also es ist schon ein schönes Spiel. Es hat die große Stärke, sind sicherlich die Geschichten, die schön geschriebenen Dialoge, die Welt und allein diese ganze Schizophrenie-Geschichte. Für mich ist es Schizophrenie um die Hauptfigur. Aber diese ganze letztliche Arbeit des Detektivs, das wirklich sich des eigenen Kopfes hier mal ein bisschen ermächtigen und anzufangen zu kombinieren, Spuren zu folgen, wie wir es jetzt, sagen wir mal, in We the Revolution machen, wenn wir da Gerichtsakten wälzen und die Figuren befragen und dann versuchen, in bestimmte Richtungen zu drängen. Das fällt hier eigentlich flach, weil es geht wirklich, ist es Fleißarbeit. Ne? Es geht darum, wirklich ja Fragen abzuarbeiten in gewisser Weise. Und klar, wir können auch in Sackgassen geraten.
Aber wir bleiben Tatsache da drin dann auch einfach stecken und können manchmal den Fall nicht lösen. Beziehungsweise wir finden die Beweise nicht, die jemanden entlasten, obwohl wir wissen, er war es nicht. Das hatten wir einmal.
Ja,
das war so frustrierend. Das ist so frustrierend. Aber es macht das Spiel auch sehr, 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 sehr besonders, muss ich sagen. Also ich fand, dass ein Spiel sich das traut, den Spieler so hart zu bestrafen. Dafür hat es eigentlich auch mal einen Applaus verdient, weil ich war wirklich so, vielen Dank, das war echt schön.
Auf der anderen Seite, ich finde es jetzt prinzipiell natürlich nicht schlecht, wenn der Spieler bestraft wird. Das Spiel darf auch mal hart sein zu dem, der es spielt. Aber es werden uns dann teilweise Entscheidungen aufgezwungen, weil es sonst nicht weitergeht. Wir müssen also wieder besseren Wissens Leute beschuldigen, obwohl wir genau wissen, nee, wer kann es nicht gewesen sein, nur um weiter voranschreiten zu können. Und das fehlte mir tatsächlich. Deshalb war ich umso glücklicher, dann jetzt ein Spiel zu haben, in dem ich wirklich selber noch kombinieren muss. Und in dem es dann am Ende aber auch gar nicht das richtig oder falsch gibt. Das ist sicherlich der große Unterschied zu einem klassischen Detektivspiel, wo du am Ende auch erfährst, er war's oder sie war's.
Oder auch nicht.
Werden wir in dem Fall nicht erfahren. Wahrheit ist in We the Revolution das, was wir draus machen.
Ganz anders als in Return of the Obra Dinn, wo man auf der Suche nach der einzig wahren Wahrheit ist. Josh, erzähl uns doch mal, um was geht's denn da eigentlich?
Genau, kurz vorangeschoben. Return of the Obra Dinn ist am 18.10.2018 erschienen. Also wir reden tatsächlich, wenn ich jüngste Geschichte am Anfang meinte, so über das letzte halbe, dreiviertel Jahr der für uns Detektivspiele, auch wenn wir hier wieder eigentlich gar keinen richtigen Detektiv spielen, sondern einen Versicherungsagenten, der Anfang 1800 auf das verschollen geglaubte Schiff Obra Dinn gerufen wird. Das Schiff ist geheimnisvollerweise zurückgekehrt nach England und Wir werden an Bord gerufen, um den Schaden zu begutachten, um festzustellen, welche Summe letztlich ausgezahlt werden muss und um vor allen Dingen herauszufinden, was geschehen ist. Denn das Schiff, das einst mit knapp über 60 Mann und Frauen Besatzung abgelegt hat, ist ohne jede Menschenseele zurückgekehrt, aber dafür mit
sehr, sehr, sehr vielen Leichen.
Genau. Und das Schicksal eben jener gilt es zu klären. Dafür bekommen wir einen Kompass an die Hand. Der erlaubt es uns, gewissermaßen in der Zeit zurückzugehen, nämlich zu dem Moment des Todes jener Person, die wir dann betrachten oder deren Gebeine wir betrachten. Das Ganze klingt recht düster. Es hat einfach auch so einen wundervollen 1-Bit-Look. Also sehr, sehr nostalgisch auf sehr vielen Ebenen. Und letztlich geht es darum, zu jeder Leiche das passende Schicksal zuzuordnen. Wir müssen klären, wie ist diese Person ums Leben gekommen? Durch wen ist sie ums Leben gekommen? Und auf welche Art und Weise ist sie ums Leben gekommen?
Und wer ist sie überhaupt? Darf man nicht vergessen.
Also es gibt wirklich viele, viele Details. Und dazu haben wir neben dem Kompass noch ein dickes Buch mit Besatzungsliste, mit Karte des Schiffes, deren wir dann entnehmen können, wer wo gewissermaßen wohnt und noch ein paar andere Details, wo dann nach und nach aufgeschlüsselt wird. Und wenn wir durchgespielt haben alles, dann haben wir ein vollgepacktes Buch mit allen Schicksalen und werden dann gewissermaßen auch belohnt. Das Spiel sagt uns aber, um hier den großen Unterschied eben festzumachen, ganz klar, das ist passiert und das ist nicht passiert. Wenn man nach 3 gelösten Schicksalen, glaube ich, oder richtig gelösten Schicksalen, wird es quasi verifiziert vom Spiel. Wir werden dann belohnt mit der Information. Richtig.
Genau, die wird dann fest ins Buch eingetragen und es wird wirklich, das, wenn man das am Stück spielt, und ich würde es jedem, der es noch nicht gespielt hat, raten, nehmt euch ein Wochenende, 2 Tage gerne zu zweit mit Freund, Freundin, Partnerin, was auch immer, und rätselt zusammen, weil es macht wirklich Spaß. Und immer wenn dieses feste Eintragsgeräusch kommt, also wie wenn jemand übers Papier schreibt, ist es wirklich ein totaler Moment der Belohnung. Das Spiel bestraft einen Tatsache auch, denn wenn man nicht alle Schicksale oder nicht genug Schicksale gelöst hat und von Bord geht, dann kriegt man ein anderes Ende. Kann ich schon mal verraten. Ich würde jetzt nicht sagen, warum es anders ist.
Aber sagen wir mal, es ist nicht uns nett. werden uns werden Informationen vorenthalten.
Ja.
Denn die Geschichte ist sehr mysteriös, sehr abstrakt, voller Seemannsgarn, möchte man meinen, fast. Und der Spieler ist bis zuletzt auch, selbst wenn er alle Lösungen dann vor sich hat, bis zuletzt muss man wirklich aus sich das selbst so ein bisschen zusammenreimen, was am Ende passiert ist. Insofern, okay, das Spiel sagt dir, das ist die Wahrheit zu jeder einzelnen Person, aber die ganz große Wahrheit, die ganz große Geschichte, da musst du immer noch selber so ein bisschen basteln und rätseln. Und das ist, glaube ich, der Kern. Im Vergleich zu vielen anderen Spielen, auch hier musst du wirklich rätseln, du musst tatsächlich einfach ermitteln. Mit offenen Augen und weit geöffneten Ohren durch dieses Schiff gehen, und denn mehr Schauplatz gibt es nicht. Mhm. Und dieses Schiff nach und nach erkunden, dir diese Schicksale angucken und entsprechend zuordnen.
Genau, und da gibt es Tatsache so ganz, ganz einfache Dinge, wie am Anfang siehst du einfach, der erschießt den, der hat den Hut auf, das wird offensichtlich der Captain sein. Das, also es fängt wirklich ganz einfach an, und später ist es dann aber Tatsache so, dass du, wenn du, sagen wir mal, wenn wir die Basic-Schicksale, die, sagen wir mal, die Hälfte, hast du ins Buch eingetragen, dann fehlen dir noch sehr viele. Dann denkst du dir, wie geht's denn jetzt weiter? Und irgendwann stellst du dann fest, dass gar nicht das Zentrum des Geschehens, des Todes manchmal wichtig ist, sondern das, was außenrum passiert ist. Und du dich wirklich überall umgucken musst. Und ich finde, als ich so weit war und das dann nochmal komplett so durchgespielt habe mit allen Schicksalen, hatte ich echt so Gänsehaut und mir gedacht, oh ja, krass, auf was man so achten kann. Also Dialekte beispielsweise, irgendwelche Gegenstände, die wo da sind und später nicht, oder die wo fehlen und später nicht, und Einschusslöcher und alles. Also da sind überall Dinge versteckt, wo ich mir dachte, wow, nicht schlecht.
Ja, wir haben ja tatsächlich 2 Durchläufe gemacht, beziehungsweise ich habe einen Durchlauf gemacht, zusammen mit Jenny, den haben wir gespielt und als Let's Play auf unserem Kanal hochgeladen. Und dann war Jenny so unbefriedigt, weil noch so viel offen war, dass sie sagte, komm, spiele ich gleich nochmal.
Mit meinem Partner, genau. Komm, Clemens, lass uns zusammen spielen. Das war wirklich total cool, weil ich habe bei den ersten Schicksalen, die wir raus hatten und richtig, dann auch nichts gesagt. Und danach haben wir halt zusammen gerätselt und das war total toll. Und ich bin manchmal total euphorisch zu Joscha gegangen und meinte, Joscha, ich habe rausgefunden, wer das ist. oh mein Gott, und wir waren so auf der falschen Fährte. Und dann ihm immer erklärt, warum man es rausfindet. Und man fühlt sich wirklich wie ein Detektiv, Tatsache. Und ich finde, das ist total erstaunlich, wie der Lucas Pope das schafft, der Macher des Spiels, den man aus Papers, Please kennt, wie er das einfach schafft, dass das so immersiv ist und dass es so spannend ist einfach und man das auch unbedingt wissen möchte. Also es ist echt so eine Indie-Perle, würde ich sagen.
Das muss man wirklich nochmal dazu sagen und betonen, das ist ein Ein-Mann-Projekt. Er hat das komplett, soweit ich weiß, alleine auf die Beine gestellt, im fernen Japan wohnend. Schon, glaube ich, angekündigt, als Papers, Please gerade draußen war oder auch da noch in der Veröffentlichung war, hatte er das schon so auf dem Schirm, dass er das in den nächsten ein, zwei Jahren rausbringen will. Das war, glaube ich, 2014 oder 15 und hat das nochmal wirklich Jahre gedauert, dass das Spiel dann wirklich fertig war. Es gibt ganz spannende Artikel dazu, wie schwierig es für ihn war, auch mit diesem 1-Bit-Look klarzukommen, dass am Anfang wirklich viel Motion Sickness auch ein Problem war, zum Beispiel in der Darstellung. Super interessant stilistisch umgesetzt. Du kannst dann auch ja wählen zwischen verschiedenen Grafikmodi.
Macintosh und was weiß ich alles, ja.
Ob du eher IBM willst oder Mac oder was auch immer. Das ist eigentlich einfach nur ein farbliches Schema dann, was drüber gelegt wird. Jetzt nichts inhaltlich verändert, aber einfach natürlich eine sehr nette Anlehnung so an frühere Zeiten. Und worauf wollte ich hinaus, Jenny?
Ich kann, du kannst nachdenken, ich erzähle dazu eine coole Anekdote, denn ich habe gelesen, dass er Tatsache zuerst festgelegt hat für sich, ich möchte ein Spiel in dem Look machen. Dann hat er für sich festgelegt, ich möchte ein Boot bauen auf einem Ozean. Das hat er dann gemacht und dann hat er sich überlegt, was mache ich denn für ein Gameplay da rein. Und das ist super, super selten. Also, ich meine, hier hören ja auch viele Leute zu, die auch Spiele machen und ihr wisst, es ist normalerweise meistens eher andersrum. Oder man hat halt das große Thema und baut sich ein Spiel dazu. Oder diese eine Mechanikidee. Und hier ist es quasi so rumgelaufen. Das fand ich total beeindruckend irgendwie. Du denkst dir, was?
Die erste Version hatte wohl auch erst nur 6 Schicksale. Und nachdem das gut ankam, ich glaube 2016 hat er das quasi im kleineren Kreis schon mal präsentiert und hat es dann entsprechend ausgebaut, die Handlung dann wirklich erst danach entwickelt. Musik, das Spiel hat einen fantastischen, großartigen, phänomenalen Soundtrack. Auch den hat er komponiert. Das ist irre, was dieser Mann...
Das ist irre, stimmt. Und vor allen Dingen, er hat uns den, also das Titelthema hat er mir tatsächlich geschickt, weil ich ihn danach gefragt habe. Das finde ich auch total cool. Mit so einem netten Augenzwinker und aber bitte nicht veröffentlichen. Und ich war so, ja klar, denn wir haben überlegt, ob wir das nicht als Streicher spielen. Und das ist einfach, das macht... Er ist einfach auch ein sympathischer. Und einfach, man sagt ja schon, er ist halt wirklich ein Künstler, ne? Also er schafft es dann auch, einfach so eine Megatitel hintereinander rauszuhauen, die so unterschiedlich sind. Man kann ja jetzt nicht sagen, ja, das lief halt gut und Papers, Please ist natürlich auch so ein bisschen politisch und es gab einen großen Hype drumherum. Aber nein, er kann auch sowas machen, was total unpolitisch ist und nicht deswegen im Mittelpunkt steht. Und es ist mega gut. Ja.
Ich meine, Papers, Please ist natürlich ein gutes Stichwort, um auch mal wieder den Kreis ein bisschen zurückzuspannen. War nämlich ursprünglich so unsere Klammer, als wir darüber nachgedacht haben, hey, wo wollen wir denn in diesem Talk hin? Wir haben jetzt so viele Detektivspiele gespielt, wir haben das irgendwie für uns entdeckt, diese Rätselspiele. Es macht so Spaß, wenn man irgendwie zu zweit spielt und dann auch natürlich sich austauschen kann und sagen, hey, der war es, weil... Und ich glaube, hey, du hast doch da was übersehen und guck dir das doch mal an. Was ist denn da los gewesen? Und man kann das so schön diskutieren und streiten. Und Papers, Please... Und We the Revolution haben natürlich auch starke Anknüpfungspunkte, gerade was so diese politische Ebene angeht, dass es auch natürlich darum geht, das persönliche Schicksal der Spielfigur und dessen Familie zu handeln, dass es kein wirkliches richtig und falsch gibt, das richtig und falsch letztlich natürlich einfach oft nur davon abhängt, ob es passt für dich in dieser Situation. Wenn deine Familie in Gefahr ist, dann ist die Wahrheit plötzlich sehr, sehr dehnbar. Und Ähnliches wird man auch in We the Revolution erfahren. Wobei Papers, Please natürlich weniger auf detektivisches Arbeiten setzt, als mehr auf diese, sagen wir mal, moralische Entscheidung, eben den Stempel in den Pass zu machen und das Visum zu geben oder eben nicht. Hier geht die Französische Revolution als Hintergrund dann noch eine ganze Ecke weiter, wenn man natürlich am Richtertisch sitzt und noch nicht nur darüber entscheidet, wer darf hinein oder nicht, sondern wer geht ins Gefängnis, wer unter die Guillotine und wer darf in Freiheit weiterleben.
Ein weiteres Detektivspiel und eine Reihe, die ich unbedingt noch nennen möchte in diesem Format und in dieser Form, ist Tatsache Danganronpa. Das ist ein Spiel, wo es schon drei Teile zu gibt und Zusatzteile. Und als ich drüber nachgedacht habe, was man hier so nehmen könnte als andere Beispiel, Tatsache auch ein Spiel, wo du keinen klassischen Detektiv spielst. Surprise! Sondern, also ganz kurz für die Leute, die es nicht kennen, es geht darum, du wachst auf eines Morgens in der Highschool und bist eingesperrt, also du kommst nicht raus, die Tür ist zu, die Fenster sind vernagelt und es gibt noch andere Schüler. Und du weißt eigentlich nicht so recht, was passiert ist, wie du hier hingekommen bist. Und dann gibt es den Antagonisten, der auftaucht und dir sagt, surprise, ihr seid die Elite der Elite, aber ich habe eine Aufgabe für euch. Ihr kommt hier nämlich nicht raus, es sei denn, ihr begeht einen Mord und werdet dabei im späteren Gerichtssaal nicht entlarvt. Das ist quasi das, was so eingestreut wird. Und in den verschiedenen Teilen wird unterschiedlich damit umgegangen, aber sagen wir mal im Allgemeinen, ist erst alles friedlich und dann gibt's plötzlich eine Leiche. Und dann explodiert die Geschichte. Und das Schöne an dem Spiel ist, dass man auch hier wirklich Detektivarbeit leisten muss. Also man muss sowohl Beweise sammeln, als auch mit den Leuten reden. Und dann später in einem Trial, also in einem Gerichtsraum, ist man derjenige, der auch befragt. Und dann verschiedene Leute zu verschiedenen Gegenständen zum Beispiel befragt oder Tathergängen. Und was sehr, sehr schwierig ist, man muss halt Tatsache extrem aufpassen, was die Leute erzählen, weil du musst die Widersprüche erkennen und dann einwerfen. Und dann rufst du Einspruch und dann sagst du, wie es nämlich wirklich war oder was du rausgefunden hast. Und ich habe es Tatsache auf Englisch gespielt und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich kein Native bin. Also, und ich kann zwar sehr gut Englisch, aber es läuft auch immer so ein Timer ab. Du musst relativ schnell sein. Und manchmal hatte ich dann echt ein Problem, deswegen war es für mich manchmal sehr schwer, weil ich so schnell gar nicht diese ganzen Wörter, die durch den Bildschirm fliegen, war ich immer so. Es ist wirklich ein schwieriges Spiel, aber es macht auch total Spaß. Und es gibt tatsächlich auch Motive, die man rausfinden kann. Also es ist jetzt nicht so, alle Leute bringen sich um, weil sie wollen rauskommen aus der Schule. Nein, ist total abgefahren, aber auch wirklich ein Detektivspiel vom Feinsten. Ja.
Und es ist japanisch, oder?
Und das ist sowas von japanisch, ja.
Es klingt, ich habe es ja ein bisschen gesehen, aber wann nur zuhört, es klingt für mich so japanisch, diese Story. Aber ja, es ist ein Spiel, das dich fordert und nicht eins, das dich irgendwie an die Hand nimmt. Mir fallen dazu dann immer so Sachen ein wie, jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein, weil ich jetzt auch Witcher 3 rumhaten werde.
Aber ist ja, erzähl mal, ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Witcher 3 hat ja auch so eine Art Detektivmodus oder Detektiv Vision, ich bin tatsächlich gar nicht sicher, wie dieser Modus da heißt, diese besondere Sicht, in der du Spuren verfolgen kannst und so weiter. Mir war das immer zu einfach. Ich fand, das ist so, abgesehen davon, ich glaube, zwei Gründe, warum ich das nicht mag. Einerseits, ich mag Spiele nicht, die so eine extra Sicht einführen. Ich glaube, es gab früher gerade bei den Batman-Spielen war das wohl sehr, sehr schlimm, dass die meisten Spieler eigentlich nichts von der schönen Grafik mitbekommen haben, weil sie 80% in dieser Detective Vision zugebracht haben. Ich finde, das reißt mich immer so ein bisschen raus aus dem eigentlichen Spiel. Ich finde es immer schöner, wenn ich die Hinweise, die Spuren in der eigentlichen Spielwelt finden kann, ohne dass ich ein extra Grafikgerüst drüber gelegt bekomme, ohne dass sich meine Sicht quasi verändert wird. Ich glaube, in Witcher wird es durch Hexersinne oder sowas erklärt. Aber einerseits mag ich es nicht, wenn das draufgelegt wird, und andererseits fand ich es dann auch zu einfach, weil ich dann doch eigentlich nur diesen Fußspuren hinterherlatsche und gucke, wo fangen die Fußspuren an, wo enden sie und was liegt dann da, und dann klicke ich das an und dann geht's eigentlich weiter. Also es ist eigentlich nur so ein Suchding und das wird mir relativ stark aber gehighlightet, was wichtig ist. Wohingegen ein Spiel wie Obra Dinn nichts highlightet und das in einem fucking One-Bit-Look und erkennt da mal die wichtigen Details.
Aber ich glaube, ja. Ich glaube, dieses erkenn mal die richtigen Details, deswegen fügen diese Spiele tatsächlich, ich habe ja einen Talk hierzu gehalten zu Orientierung in Open-World-Spielen. Und genau deswegen gibt's ja leider diese Sicht, weil man dann nämlich sonst auch überhaupt nicht erkennt, mit was kann man denn interagieren und was nicht, weil die Sachen so echt aussehen. Also ich glaube, diese Fußspuren würde man niemals finden. Und The Witcher ist natürlich auch nicht, das ist ja nicht die Core-Mechanik im Gegensatz zu Obra Dinn. Aber ich weiß, was du meinst, Tatsache. Ich habe auch gerade an Horizon Zero Dawn gedacht, wo ich es aber besser finde. Weil mit dem Fokus kann Aloy ja auch nur in ihrer direkten Umgebung in diesem Gitter quasi Fußspuren oder Gerüche und so weiter, also alles Mögliche finden, was ja eigentlich so wie die Hexersinne ist. Also folgst dieser Spur und dann kommst du ans Ziel, ist aber irgendwie trotzdem immer ganz nett, finde ich.
Merkst du aber übrigens, dass unser Titel der Wahrheit auf der Spur gerade eine ganz neue Ebene bekommt? Hervorragend. Und um vielleicht noch ein mal konkretes Beispiel zu nennen aus Obra Dinn, was Spuren angeht und wie man denen folgt und wie man sie überhaupt finden kann, auch im Sinne von, sie verstecken sich in der Grafik, da hat ein Ein-Bit-Spiel vielleicht sogar das gleiche Problem oder ähnliche Probleme wie ein Grafikmonster wie Witcher 3. Schöne Anekdote, schönes Detail. Einer meiner Lieblingsgeschichten, und als wir die gelöst haben, gab es großes Gejubel bei uns. Es gibt eine Szene, in der steigen zwei junge Frauen in ein Rettungsboot und verlassen das quasi sinkende Schiff, weil die Situation sich langsam doch dramatisch zuspitzt und sich alles verkompliziert. Sie werden noch begleitet von zwei, drei Männern und es gilt eigentlich herauszufinden, wer sind denn diese Damen? Wälzt man dann die Namensliste, die einem das Buch an die Hand gibt, findet man eigentlich nur zwei potenzielle Frauen. So viele gibt's in der Zeit halt einfach auch nicht auf dem Schiff. Und es fällt dann relativ schnell auf, eine von denen hat einen normalen Namen und die andere läuft als Fräulein so und so. Und wenn man dann verdammt genau hinguckt aus der Ferne, man kommt nicht so richtig ran an die Frauen, weil die sind schon in dem Boot drin, im Rettungsboot. Und dann kann man aber an dem Finger von der einen einen Ring entdecken. Und durch dieses winzige Detail kombiniert man dann, Moment mal, wenn die einen Ring am Finger hat, dann dürfte die wahrscheinlich verheiratet sein. Wohingegen die andere offensichtlich keinen hat, dann dürfte das wahrscheinlich das Fräulein sein. Und so kannst du dann relativ einfach natürlich klären, das ist die Person, das ist das Fräulein. Hm. Und bist wieder einen kleinen Schritt weitergekommen auf der Suche nach der ganz großen Wahrheit.
Ja, das ist total geil. Und es gibt noch viel, viel mehr solcher Geschichten, aber ich möchte sie euch nicht spoilern. Denn ich glaube, ihr solltet es spielen, wenn ihr es noch nicht gespielt habt. Ein anderes, weil wir waren ja bei Gerüchen. Und da fällt mir Crimes and Punishments, Sherlock Holmes Tatsache auch ein. Auch
wir waren bei Gerüchen?
Ja, vorher bei Witcher. Gerüche, Sinne,
Spuren bei Sinnen, suchen. Ja, das stimmt.
Genau. Und in Crimes and Punishments ist das, würde ich sagen, beste Spiel der Reihe. Musst du ja quasi auch rausfinden als Sherlock Holmes, wer war's. Und was ich daran ganz interessant finde, ist, dass die Schnitzeljagd selber, finde ich, ist relativ einfach. Also wenn ich das jetzt mit Return of the Obra Dinn vergleiche, ist die Schnitzeljagd ist ja das Spannende. In dem, bei Crimes and Punishments sind die Deduktionen das Spannendere. Denn du findest verschiedene Spuren und Ansätze und hast dann so eine Art Nervennetz, sieht so ein bisschen aus wie so ein Gehirnnetz, ne, mit verschiedenen Knotenpunkten. Und da musst du dann immer anklicken, entscheidest du dich für Antwort für Variante links, also oder Variante rechts. Und dann spannt sich wie so ein Nervenbahn auf. Und dann kannst du am Ende durch quasi festlocken, wie der Tatvorhergang, wer es warum und wieso gewesen sein soll. Und dann siehst du aber auch manchmal, finde ich, während du dann überlegst, wie könnte es sein, dass sich das, was du eigentlich angenommen hast, gegenseitig widerspricht, was ich total geil finde. Und dass man das so löst zum Beispiel, ist auch total cool. Das heißt, im Endeffekt musst du da auch dein Gehirn mal anstrengen. Du hast zwischendurch halt so Minispiele und du ermittelst in dem Sinne jetzt nicht total kompliziert, wirklich. Aber am Ende die Schlussfolgerung, da musst du wirklich auch mal drüber nachdenken. Zumindest in diesem Teil ist das so. Und ich finde, es ist auch eine total angenehme Art und Weise. Ist halt anders, wenn ich jetzt an L.A. Noir oder Heavy Rain denke, ne? In L.A. Noir, da liest du das aus den Gesichtern ab oder auch nicht. Ich war da nicht so gut drin,
fand ich. Ich war ganz furchtbar darin, muss ich sagen. Ich mag jetzt auch nicht sagen, ob es an der noch damals revolutionären Technik lag. L.A. Noir hat jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Oder an meiner fehlenden Menschenkenntnis. Um es nochmal kurz in Erinnerung zu rufen, in L.A. Noir ist ja die Hauptmechanik oder einer der absoluten herausgestellten Features eben, dass man durch Motion Capture sehr gut in den Gesichtern der Zeugen oder Angeklagten lesen soll und dann entsprechend ihrer Reaktion auf bestimmte Fragen eben weiter bohren muss in bestimmte Richtungen, in Befragungen oder Beschuldigungen. Hat bei mir nicht so gut funktioniert, aber vielleicht habt ihr da andere Erfahrungen gemacht.
Genau, und in Heavy Rain spielen wir ja eigentlich nicht so richtig einen Ermittler. Also es ist jetzt kein Krimi in dem Sinne, es ist ja eher so ein Thriller, wo sich die verschiedenen Positionen und Antworten auf die Fragen, die man sucht, eigentlich aus den verschiedenen Figuren, die man spielt, ergibt, finde ich. Und das war das Besondere. Man kann aber, ich glaube, ich erinnere mich an eine Anekdote mit dir, Joscha, dass du mir gesagt hast, dass du gar nicht den Ort am Anfang gefunden hast, wo das Kind festgehalten wird, weil du die Hinweise nicht dafür gefunden hast. Das fand ich interessant. Also man kann tatsächlich scheitern in diesem Spiel, indem man nicht genug Hinweise findet und der Junge stirbt.
Ja, ich finde, Heavy Rain lebt natürlich vor allen Dingen dann von seinem Handlungsdruck. Den haben die anderen jetzt von uns erwähnten Spiele halt weniger gehabt, ne? Ich glaube, in allen Spielen, über die wir bisher gesprochen haben, setzt sich das Spiel nicht wirklich unter Druck, dass du auch, sagen wir mal, in Geschwindigkeit irgendwie jetzt in Schnelle entscheiden musst. Sondern du hast Zeit. Du hast verdammt viel Zeit. Aber manchmal ist Zeit auch echt übel, weil dann kommst du ins Grübeln und weißt nicht mehr so recht so, oh fuck, was tue ich denn jetzt mit dem Typen? Guillotine oder nicht? Aber ich glaube, um vielleicht mal uns einem Ende anzunähern, um für mich mal festzuhalten, was fasziniert mich an Spielen wie O'Brien, wie The Revolution. Jesus. Und ich glaube, wenn ich es auf den Punkt bringen muss, dann ist es neben ganz viel Liebe und Leidenschaft, die scheinbar in diese Spiele reingeflossen ist, wenn ich sie spiele, sie fordern mich. Und sie fordern mich auf eine Art, die andere Spiele eben nicht bringen. Da ist wirklich mein Kopf gefordert. Ich muss kombinieren und das Spiel schenkt mir auch nichts. Dir wird wirklich als Spieler was zugetraut und dir wird aber auch etwas abverlangt. Mhm. Und das sehe ich in vielen anderen Spielen eben nicht, wenn es darum geht, sagen wir mal, detektivisch zu arbeiten. Ich beschränke es jetzt natürlich ganz bewusst nur auf diesen Aspekt. Und natürlich ist das die Kernmechanik von den erwähnten Spielen. Und das machen sie dann aber auch einfach sehr, sehr, sehr gut.
Genau, und einzigartig jetzt in Anführungszeichen, denn ich weiß, es gibt natürlich ganz viele Nintendo DS-Gerichtssimulationsspiele, die auch unglaublich gut sein sollen, die ich tatsächlich nicht gespielt habe, aber ich weiß, Ace Attorney heißt das, glaube ich, ist ein super bekanntes Spiel, was total gehypt ist, was wohl auch wirklich, wo du auch einen Richter spielst, und es soll so ähnlich sein.
Wir kratzen hier natürlich auch noch tatsächlich an der Oberfläche. Wir haben uns jetzt hier ganz bewusst ein paar Spiele rausgesucht, die wir in der letzten Zeit gespielt haben, um mal zu vergleichen, um mal zu schauen, hey, was machen sie denn eigentlich so gut aus unserer Sicht? Warum lieben wir diese Spiele und warum möchten wir, dass alle anderen diese Spiele ausspielen? Und vor allen Dingen, Obra Dinn ist für mich ganz persönlich mein Spiel 2018 gewesen. Eben weil es mich ernst genommen hat als Spieler, weil es mich gefordert hat, weil es aber auch mich überrascht hat mit seinem Look, mit seiner fantastischen Musik und sehr mitreißenden Geschichte am Ende des Tages.
Mhm. Ich würde dem so zustimmen, auch wenn es bei mir Platz 2 war.
Hinten, was war denn da?
Mein Dead Cells war Tatsache für mich. Aber das ist, fordert mich auf genau das Gegenteil. Also, ne, bei dir wurde der Kopf gefordert, bei mir wurde die Reaktionszeit und mein Skill gefordert.
Ja, gut, klar.
Und dementsprechend, aber beides definitiv fantastische Spiele. Ich bin gespannt, was noch so kommt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Detektiv-Setting, ich nenne es jetzt mal Detektiv-Setting in Anführungszeichen, denn wir haben festgestellt, wir spielen keine Detektive, ist gerade in und es freut uns.
Total, ne? Ich glaube, es erlebt eine kleine Hochzeit im Moment und wir sind auch mehr oder weniger da hineingestolpert. Ich freue mich aber jetzt schon auf das nächste und wir werden sicherlich gleich noch eine Runde We The Revolution weiterspielen, denn der nächste Fall wartet schon, Jenny.
Ja, oh mein Gott, es ist schon so spät, wir müssen los. Oh Gott, wir werden gerufen. Oh, tschüss, Leute.
Macht's gut, hat Spaß gemacht. Bye, bye.